Haus.
Es war die dritte der sieben. Pergamon hatte weder die Schönheit von Smyrna noch den Reichtum von Ephesus, aber es war trotzdem eine große Stadt. Pergamon war eine Stadt der Kultur und der Verwaltung. Sie lag etwa 80 Kilometer nördlich von Smyrna und 30 Kilometer vom Ägäischen Meer entfernt. Und Pergamon war die offizielle Hauptstadt der Provinz Kleinasien. Auf einem rund 300 Meter hohen, kegelförmigen Hügel gelegen, beherrschte die Stadt das umliegende Gebiet. Der römische Historiker Plinius ernannte sie die bei weitem berühmteste Stadt in Asien. Und berühmt war Pergamon für mindestens zwei Dinge. Die wahrscheinlich größte Errungenschaft war die riesige Bibliothek. Sie galt nach der Bibliothek von Alexandria als die zweitgrößte Bibliothek der Welt und enthielt über 200.000 Schriftrollen. Die Bibliothek war es auch, die wohl zu der zweiten Sache führte, für die Pergamon bekannt war. Die Legende besagt, dass 300 Jahre vor Christus ein Herrscher von Pergamon die große Bibliothek erweitern wollte. Und dazu versuchte er, Aristophanes von Byzanz, den Bibliothekar aus Alexandria, abzuwerben und ihn für sich arbeiten zu lassen. Aber Ptolemäus V., der damals König von Ägypten war, er war sauer, als er erfuhr, dass er diesen herausragenden Gelehrten verlieren könnte. Also legte er den Bibliothekar kurzerhand in Ketten. Und außerdem verhängte er ein Handelsembargo für den Versand von Papyrus nach Pergamon. Wie ihr vielleicht wisst, war Papyrus zu jener Zeit das wichtigste Schreibmaterial, also unentbehrlich, wenn man seine Bibliothek erweitern wollte. Wenn Pergamon weiterhin eine große Bibliothek haben wollte, brauchten sie also etwas anderes als Papyrus, um ihre Schriftrollen herzustellen. Und so taten sich der Legende zufolge die großen Denker von Pergamon zusammen und entwickelten eine Technik, um gegerbte Tierhäute zu glätten und zu polieren. Und so entstand das, was als Pergamon-Material oder Pergament bekannt wurde und schließlich Papyrus vollständig ersetzte. Wir befinden uns mitten in meiner Predigtreihe über die sieben Sendschreiben. Und ihr könnt die bisherigen Predigten über unsere Homepage nachhören, wenn ihr irgendeine verpasst habt. Letzte Woche haben wir uns das Sendschreiben an Smyrna angesehen. Und wir haben dabei über Verfolgung nachgedacht. Verfolgung führt immer dazu, dass aussortiert wird und letztlich nur noch diejenigen dabei bleiben, die es auch wirklich ernst meinen. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Gemeinde in Smyrna keinerlei Tadel anhören musste, denn diejenigen, die dabei blieben, waren wirklich treu. Wie ist das bei uns? Nun, wir sind weit davon entfernt, Verfolgung zu leiden. Aber dennoch sorgt bereits Corona dafür, dass etwas aussortiert wird. Während Verfolgung dafür sorgt, dass Namenschristen und echte Christen getrennt werden, zeigt uns die aktuelle Situation, wie wichtig jedem Einzelnen unsere Gemeinde ist. Einige versuchen alles, um irgendwie die Gemeinde am Laufen zu halten und nehmen Opfer im Kauf, um bei möglichst vielen Veranstaltungen irgendwie mit dabei sein zu können. Andere sind vielleicht froh darüber, dass sie mal keine Ausrede brauchen, um nicht zum Gottesdienst gehen zu müssen. Und wieder anderen ist es zu mühsam, sich mal eine Stunde vor den Computer zu setzen und einen Gottesdienst bei Zoom mitzumachen. Und noch andere suchen sich eine Predigt im Radio oder im Fernsehen oder auf YouTube und werden dadurch zu reinen Konsumenten, weil die Gemeinschaft mit der Gemeinde nicht mehr da ist. Was seid ihr bereit für eure Gemeinde zu tun? Und ist euch eigentlich klar, dass ihr die Gemeinde seid? Wir zusammen sind die Gemeinde. Wir gehen nicht hin, sondern wir sind sie. Vor Smyrna haben wir uns mit dem Sendschreiben an Ephesus beschäftigt und haben dabei gesehen, wie wichtig Rechtgläubigkeit ist. Aber noch wichtiger als das ist Liebe. Und das ist es, was in Ephesus gefehlt hat. Alles richtig zu machen, bringt überhaupt nichts, wenn Liebe fehlt. Und so fragt uns das Sendschreiben an Ephesus, wo ist unsere Liebe? Ist davon etwas zu sehen? Oder wo haben wir sie verloren? Doch heute sind wir beim dritten Sendschreiben angekommen. Lasst uns also mal sehen, was Jesus der Gemeinde in Pergamon ausrichten ließ. Und dazu lese ich aus Offenbarung 2 die Verse 12 bis 17. Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Vielleicht sind euch die verschiedenen Titel aufgefallen, mit denen sich Jesus den unterschiedlichen Gemeinden gegenüber vorstellt. Der Gemeinde in Ephesus beschreibt er sich als den, der unter den Gemeinden wandelt, während er ihr droht, sie aus dem Kreise der Gemeinden zu verstoßen. Der Gemeinde in Smyrna, einer Stadt, die zerstört und wieder aufgebaut wurde, beschreibt er sich als den, der gestorben war und wieder auferstanden ist. Und hier in Pergamon bezeichnet er sich als denjenigen, der ein scharfes, zweischneidiges Schwert hat. Aber warum? Das ist eine gute Frage. Nun, da Pergamon die Hauptstadt Kleinasiens war, war sie der administrative Sitz des römischen Statthalters. Römische Statthalter wurden in zwei Kategorien eingeteilt. Diejenigen, die das Recht des Schwertes hatten und diejenigen, die es nicht hatten. Und wer das Recht des Schwertes hatte, hatte buchstäblich die Macht über Leben und Tod. Auf sein Wort hin konnte eine Person auf der Stelle hingerichtet werden. Der Statthalter, der seinen Sitz in Pergamon hatte, hatte dieses Recht des Schwertes. Und er konnte auf diese Art jederzeit gegen die Gemeinde vorgehen und, wenn er wollte, sie umbringen. Aber Jesus erinnerte diese Gläubigen daran, dass das letzte Wort immer noch bei ihm liegt. Er hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Rom mag mächtig sein, aber Christus ist mächtiger. Jesus beginnt diesen Brief mit dem Lob, das er für diese Gemeinde hat. In Offenbarung 2, Vers 13 heißt es, ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Jesus wusste, dass die Gemeinde dort wohnt, wo der Thron des Satans ist. Jesus war das klar, uns aber nicht. Denn was bitteschön soll das bedeuten? Als dieser Brief geschrieben wurde, da gab es in Pergamon drei religiöse Philosophien. In einer Höhe von etwa 300 Metern befand sich auf dem Hügel, auf dem die Stadt errichtet war, ein 12 Meter hoher und 35 Meter breiter Zeus-Altar. Und mit etwas Fantasie sah der Altar aus wie ein Thron. Daher würde das Bild hier sehr gut passen. Aber zu dieser Zeit ließ die Zeus-Verehrung in Pergamon bereits nach. Und es ist daher nicht davon auszugehen, dass Jesus diesen Altar meinte, als er vom Thron des Satans sprach. Einige Gelehrte haben vorgeschlagen, dass sich Jesus hier vielleicht auf die Verehrung des Asklepios bezieht. Er war der griechische Gott der Heilkunst Und so strömten Menschen aus dem ganzen römischen Reich nach Pergamon, um sich dort im Tempel des Asklepios von ihren Leiden zu erholen. Asklepios wurde auch als Retter bezeichnet, Soter. Und daher gehen einige Kommentatoren davon aus, dass diese Bezeichnung für die damaligen Christen so gotteslästerlich war, dass sie es mit dem Thron des Satans in Verbindung brachten. Außerdem war das Symbol des Asklepios eine Schlange. Eine Schlange, die ja immer noch an einigen Apotheken zu sehen ist heutzutage. Es könnte sein, dass hier eine Verbindung zwischen dieser Schlange und dem Satan gezogen wurde, da er Eva schließlich in Schlangengestalt erschien. Aber ehrlich gesagt, irgendwie scheint das ein bisschen weit hergeholt zu sein. Die einfachste Erklärung ist dagegen eher langweilig. Als Sitz der Regierung der Provinz Asien war in Pergamon die Kaiserverehrung sehr stark ausgeprägt. Es wird sogar davon ausgegangen, dass selbst der eben erwähnte Zeus-Altar mittlerweile in den Kaiserkult integriert wurde, womit dann wieder das Bild des Throns passen würde. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass es den Römern egal war, welchen Gott oder welche Götter man anbetete, solange man bereit war, den Kaiser zu verehren. Aber das war den Christen nicht möglich. Denn hier wurde von den Gläubigen verlangt, den Titel, der Jesus zusteht, zu nehmen und ihn dem Kaiser zuzuschreiben, indem sie erklärten, der Kaiser ist Herr. Und wenn sie das nicht taten, konnten sie hingerichtet werden oder wurden wie Johannes ins Exil geschickt. Für einen Christen konnte es nichts Satanischeres geben, als Gott durch einen Menschen zu ersetzen und einen Menschen zu Gott zu machen. Und das passt auch zum Rest des Textes, wo wir in Offenbarung 2, Vers 13 lesen. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Wir wissen nicht, wer Antipas war. Aber er wurde getötet, weil er sich als treuer Zeuge Jesu weigerte, den Namen Jesu zu verleugnen. Und damit wird deutlich, selbst im Angesicht des Todes blieben die Christen in Pergamon treu. Das hat was mit Loyalität gegenüber unserem Herrn zu tun. Dieser Antipas und auch die anderen Christen in der Gemeinde in Pergamon, sie lebten das, was später der ehemalige US-Präsident Woodrow Wilson meinte, als er sagte, Loyalität bedeutet nichts, wenn sie nicht in ihrem Herzen das absolute Prinzip der Selbstopferung hat. Diese Christen waren loyal bis hin zum Tod. Aber jemand hat mal gesagt, dass es Jesus gar nicht so sehr darum geht, dass wir für ihn sterben. Stattdessen will er vielmehr, dass sie bereit sind, für ihn zu leben. Und ich glaube, genau das wird in diesem Abschnitt deutlich. Ich mag die ersten Worte Jesu in diesem Vers. Ich bin mir sicher, dass er beeindruckt war, dass Antipas bereit war, für ihn zu sterben. Aber hört euch nochmal an, was er in Offenbarung 2, Vers 13 gesagt hat. Nämlich, ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Ist euch aufgefallen, womit Jesus dieses Lob beginnt? Ich weiß, wo du wohnst. Nicht, ich weiß, wo du gewohnt hast, sondern ich weiß, wo du wohnst. Die Christen in Pergamon hatten sich nicht an einem sicheren Ort verkrochen. Sie waren in der Stadt, auf dem Marktplatz, in den Gassen. Sie waren dort, sie lebten dort und sie bezeugten Jesus dort. Sie waren loyal und blieben Jesus treu. Dort, wo sie wohnten, wo der Thron des Satans war. Und ganz Ähnliches erwartet Jesus auch von uns. Auch von uns erwartet Jesus heute, dass wir in der Welt leben. Dort, wo der Satan herrscht. Hier gehören wir hin, zumindest momentan. Hier gehören wir hin. Bereit dazu aufzustehen und unseren Glauben an Jesus zu bekennen. Wir sollen loyal bleiben, ganz egal, welche Angriffe auch auf uns gestartet werden mögen. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes und Botschafter Christi. Während wir in der Welt leben, solltest du nicht nur daran denken, wer du bist, sondern auch daran, zu wem du gehörst. Verleugne Jesus nicht mit deinen Worten und verleugne Jesus auch nicht mit deinen Taten. Steh zu ihm, bleib ihm treu, was auch immer geschehen mag. Du wirst wahrscheinlich nicht dein Leben für deinen Glauben verlieren, zumindest nicht momentan in unserem Land. Aber du könntest einen oder mehrere Freunde verlieren. Oder du könntest deinen Job verlieren oder Aufträge und damit Geld. Die Frage ist, was bist du bereit zu verlieren oder zu opfern, bevor du deinen Glauben an Jesus aufgibst? Und wieder bin ich mir sicher, dass diejenigen, die diese Worte hörten, ziemlich stolz auf sich waren. Sie waren nicht wie die Epheser, die ihre erste Liebe verloren hatten. Nee. Und sie waren nicht wie die anderen Christen, die dem Kaiser zu Füßen lagen, eine Prise Weihrauch opferten und die Worte der Kaiser als Herr aussprachen. Nein, sie waren treu geblieben. Und sie werden zu Recht dafür gelobt. Doch Jesus war noch nicht fertig mit ihnen. Denn auch hier kommt wieder ein dickes Aber. Offenbarung 2, Vers 14 und 15. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Was hatte Jesus gegen die aus Pergamon? Sünde? Nun, ja und nein. Es fällt leicht, bei diesem Tadel das Wesentliche zu übersehen. Aber sehen wir uns den Tadel mal genauer an. Wir haben hier den Hinweis auf Bileam. Bileam sorgte dafür, dass die Israeliten Götzen anbeteten, indem sie Götzenopfer aßen und sich sexuell verunreinigten und versündigten. Und außerdem ist hier wieder die Rede von der Lehre der Nikolaiten. Die Christen in Ephesus hatten auch mit denen zu tun und sie wurden noch dafür gelobt, dass sie die Werke der Nikolaiten hassten. Hier in Pergamon dagegen war ihre Lehre verbreitet. Aber was lehrten die Nikolaiten? Nun, sie meinten, man könne sich im praktischen Leben heidnischen Sitten und Gebräuchen anpassen, um weniger aufzufallen und seine gesellschaftliche Existenz nicht zu gefährden. Clemens von Alexandrien hat über sie geschrieben, sie gaben sich wie Böcke dem Vergnügen hin und führten ein ausschweifendes Leben. Also tatsächlich eine sündige Lehre. Jetzt könnten wir an dieser Stelle schnell selbstgerecht und aufgeblasen verkünden, dass wir im Gegensatz zu der Gemeinde in Pergamon niemals Götzen anbeten oder sexuelle Sünden begehen würden. Wir würden niemals heidnische Gebräuche übernehmen. Aber halt! Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sünde ein großes Thema in dieser Gemeinde war. Jesus sagt nicht, dass die Mehrheit der Gemeinde Götzendienst praktizierte oder sich sexuell versündigte. Jesus sagt nicht, dass die Gemeinde dafür bekannt war. Das, was hier beanstandet wurde, war keine besonders unmoralische Gemeinde. Es ging nicht darum, dass die Mehrheit der Gemeinde sündigte. Es ging darum, dass sie die Sünde nicht verurteilten. Wir lesen in Vers 14, du hast Leute dort. Das bedeutet, da waren einige Leute, die die Sünden Bileams begangen haben. Und sie wurden von und in der Gemeinde geduldet. Ebenso in Vers 15, so hast du auch Leute. Auch die Sünden der Nikolaiten wurden von einigen Leuten begangen und sie wurden in der Gemeinde geduldet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie es zu so etwas kommen kann. Nun, falls ihr euch für Fußball interessiert oder auch nicht. In der letzten Woche sind wir vermutlich alle Zeugen davon geworden, wie Menschen heutzutage dieses schöne Symbol des Regenbogens auf völlig falsche Art und Weise gebrauchen oder eigentlich eher missbrauchen. Das liegt daran, dass sie Gottes wunderbares Geschenk der Liebe falsch verstehen und verdrehen. Man könnte auch sagen, pervertieren. Und wenn ich so in meinem Freundeskreis gucke, dann muss ich sagen, dass ich nur einen einzigen gefunden habe, der etwas dazu gesagt oder geschrieben hat. Oder eher dagegen. Ich meine, ich habe jetzt nicht extra danach gesucht, aber nur bei einem ist es mir aufgefallen. Und das, obwohl in meinem Freundeskreis viele überzeugte Christen, Pastoren und Missionare sind. Aber fast alle waren stumm. Und ich muss gestehen, dass auch ich nichts gesagt oder geschrieben habe. Warum? Nun, wahrscheinlich aus Angst vor Menschen. Und genau auf diese Art kann es dazu kommen, dass Sünde innerhalb einer Gemeinde geduldet wird. Jetzt sagen wir vielleicht, dass wir nichts sagen, weil wir die anderen Menschen ja lieben sollen und sie nicht verletzen wollen oder so. Und das stimmt, wir sollen sie lieben. Aber Liebe beinhaltet auch, dass wir anderen sagen, wenn sie etwas falsch machen. Nicht, um sie zu verurteilen, sondern damit sie es besser machen können. Ich muss doch auch erfahren, was ich falsch mache, damit ich mich verbessern kann. Es bringt nichts, wenn wir Sünde verschweigen, nur um andere nicht zu verletzen. Denn letztlich sollen wir sie doch nicht verhätscheln, sondern retten. Und das geht nur, wenn sie die Wahrheit erfahren. Aus Liebe und in Liebe, aber sie müssen sie erfahren. Aber in Pergamon wurden Sünder einfach nur geduldet. Wenn wir versuchen, die 7 Gemeinden historischen Epochen zuzuordnen, die das ja manche machen, dann passt die Gemeinde in Pergamon zum Zeitalter der römischen Staatskirche. Das war nämlich die Zeit, in der die Gemeinde begann, Kompromisse zu schließen. Diese Periode umfasst ungefähr den Zeitraum von 313 bis 600 nach Christus. Die Gemeinde hatte die Zeit der Verfolgung hinter sich gelassen und war nun nicht nur als Religion akzeptiert, sondern nach der Bekehrung Kaiser Konstantins wurde es gesellschaftlich und politisch sogar vorteilhaft, als Christ zu gelten. Und schon bald bestand die Gemeinde nicht mehr nur aus denjenigen, die eine lebensverändernde Entscheidung für Christus getroffen hatten. Jetzt wollte jeder ein Christ sein. Und so gab es plötzlich eine Vielzahl von Heiden, die in die Gemeinde kamen, ohne eine echte Bekehrung erlebt zu haben. Nochmal, ich glaube nicht, dass Johannes an diese Zukunft gedacht hat, als er diesen Brief schrieb. Und ich glaube auch nicht, dass es Jesus bei den 7 Sendschreiben darum ging, Zeitalter der Kirchengeschichte zu beschreiben. Aber dennoch ist diese kompromissbereite römische Staatskirche ein gutes Beispiel für die Gemeinde in Pergamon. Ob die Gemeinde von der schieren Zahl der neuen Christen überwältigt war oder ob sie sich einfach nicht mit den sündigen Praktiken auseinandersetzen wollte, die diese Menschen mitbrachten, ist nicht klar. Aber klar ist, beinahe hätte das Akzeptieren des Christentums das geschafft, was die Verfolgung nicht geschafft hat. Denn um ein Haar zerstörte es die ganze Gemeinde. Die Lehre für die Gemeinde heute ist klar. Die zahlenmäßigen Vorteile, die sich aus dem Absenken unserer Standards als Gemeinde ergeben könnten, werden durch den Schaden, der dadurch angerichtet wird, dramatisch übertroffen. Oder anders ausgedrückt, faule Kompromisse bringen uns nicht weiter, sondern machen uns kaputt. Man kann kein kaltes Wasser in ein heißes Wasserbad geben und erwarten, dass es heiß bleibt. Genauso wenig kann man heißes Wasser in die Wanne füllen und erwarten, dass es immer heiß bleibt. Man muss immer wieder heißes Wasser nachfüllen, wenn man will, dass die Temperatur konstant oben bleibt. Die Gemeinde Jesu Christi muss sich an gesunde biblische Prinzipien halten. Wenn wir anfangen, bei grundlegenden Dingen zu wanken, dann sind wir in ernsten Schwierigkeiten. Und das war es, was die Gemeinde in Pergamon tat. Sie akzeptierte geistliche Sünde, indem sie denjenigen tolerierte, die Götzen anbeteten. Und sie akzeptierte moralische Sünde, indem sie diejenigen tolerierte, die sich sexuell vergingen. Die Gemeinde in Pergamon repräsentiert keine abgefallene Gemeinde. Denn die Gemeinde in Pergamon war keine abgefallene Gemeinde. Aber sie repräsentiert eine Gemeinde, die sich auf der Abwärtsspirale zum Glaubensverfall befindet, weil die Gemeinde in Pergamon Sünde duldete. Und so wurde die Gemeinde in Offenbarung 2, Vers 16 gewarnt. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Jesus sagt, kehrt um, oder ich werde kämpfen und meine Gemeinde schützen. Beachtet, dass er nicht sagt, dass er die Gemeinde bekämpfen wird. Er sagt, dass er gegen sie streiten wird. Gegen diejenigen, die die Kompromisse schließen und damit die Gemeinde zerstören. Während mangelnde Liebe, wie in Ephesus, der Grund dafür ist, eine Gemeinde vom Leuchter zu stoßen und sie damit zu verstoßen, ist die geduldete Sünde in dieser Gemeinde ein Grund dafür, einzuschreiten und die Fehlgeleiteten aus der Gemeinde zu verstoßen. Nicht die Gemeinde zu verstoßen, nur die Fehlgeleiteten. Jesus wird gegen die streiten, die Kompromisse mit der Sünde eingegangen sind. Und er kann das, denn wir dürfen nicht vergessen, dass er es ist, der das scharfe, zweischneidige Schwert besitzt. Wenn Jesus hier über das Schwert meines Mundes redet, dann bezieht er sich dabei auf die Bibel. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und in Epheser 6, Vers 17 werden wir aufgefordert, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Schwert Christi ist also das Wort Christi. Und wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, sehen wir immer wieder, was geschieht, wenn Gemeinden an diesen Punkt kommen. Wir sehen, dass Gott immer wieder jemanden beruft, der Gemeinde biblische Ermahnung und Umkehr predigt, wenn die Gemeinde kurz davor ist, ihren Glauben zu verlieren. Was die Gemeinde dann damit anfängt, ist ihre Sache. Die Geschichte zeigt, dass die Gemeinde viel zu oft bereit ist, einen Weg einzuschlagen, der zum Untergang führt. Und daher wurden Männer wie Martin Luther, John Calvin, John Wesley, George Whitefield und andere von Gott berufen, mit dem Wort Gottes gegen kompromissbereite Gemeinden zu kämpfen, um auf diese Weise die Gemeinde zu retten. Aber das war noch nicht alles, was Jesus der Gemeinde in Pergamon mitteilen wollte. In Offenbarung 2, Vers 17 lesen wir, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das ist eine Verheißung für jeden, der bereit ist zu hören. Für jeden, der bereit ist zu hören. Das Versprechen gilt für dich heute genauso wie für diejenigen, die vor 2000 Jahren die Gemeinde in Pergamon bildeten. Jesus beginnt sein Versprechen mit den Worten, wer überwindet. Man könnte auch sagen, jeder, der siegreich ist. Deshalb bleib treu, halte durch, beende den Lauf, gib nicht auf. Denk dran, es zählt nicht, wie gut du den Lauf beginnst, sondern wie gut du ihn beendest. Und was passiert, wenn wir siegreich sind? Nun, zuallererst wird uns gesagt, dass wir von dem Manna essen werden, das im Himmel verborgen ist. Bedeutet das, dass wir buchstäblich Manna essen werden? Nun, vielleicht, würde mich mal interessieren. Aber ich denke, dass es vor allem bedeutet, dass wir uns von himmlischen Dingen ernähren werden. Und in dem Zusammenhang muss uns eine Sache mal klar sein. Es nützt nichts, so zu tun, als würden wir gerne in den Himmel kommen, während wir nicht mal die himmlischen Dinge genießen, die heute bereits hier sind. Wenn du die irdische Form der Ernährung durch Jesus schon nicht magst, was lässt dich dann denken, dass du den Himmel genießen wirst? Aber was ist das für eine irdische Form der Ernährung durch Jesus? Nun, dabei geht es darum, ihm zu vertrauen, ihm dein Herz zu geben, ihm zu gehorchen, an ihn zu denken, mit ihm zu leben und mit ihm zu reden. Oder kurz gesagt, es ist unsere Beziehung zu ihm, die uns leben lässt. Nicht umsonst hat Jesus in Johannes 6, Vers 35 gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und wie funktioniert das? Dazu hat Jesus in Matthäus 4, Vers 4 gesagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Es ist unsere Beziehung zu Jesus, die uns leben lässt. Und es ist das Wort Gottes, die Bibel, die uns ernähren soll. So gesehen ist es schon seltsam, dass manche Leute, die sich Christen nennen, ihre Zeit lieber mit Nichtchristen verbringen, tun, was der christlichen Lehre widerspricht, lesen, was dem Christentum widerspricht, ansehen, wovon sie wissen, dass Christus es niemals gutheißen würde und dann sagen, dass sie es kaum erwarten können, in den Himmel zu kommen. Wissen sie nicht, dass genau das, was sie hier so sehr genießen, dort nicht vorhanden sein wird? Und dass das, womit sie hier scheinbar nichts zu tun haben wollen, dort die Regel sein wird? Wollen die wirklich dahin? Willst du wirklich dahin? Das Zweite, was die Siegreichen erhalten werden, ist ein neuer Name, der auf einem weißen Stein eingraviert ist. Was bedeutet das? Nun, eine Erklärung besagt, dass in antiken Gerichtshöfen schwarze und weiße Steine für die Urteilsverkündigung verwendet wurden. Wenn die Jury einen schwarzen Stein hochhielt, war der Angeklagte schuldig. Wenn sie einen weißen Stein hochhielt, war er unschuldig. Der weiße Stein würde also bedeuten, dass die Siegreichen durch Christus freigesprochen wurden. Eine andere Erklärung ist, dass ein Gladiator, der tapfer und mutig gekämpft hat, seine Freiheit erhalten konnte und dies durch einen Stein angezeigt wurde, der ihm mit seinem Namen überreicht wurde. Und damit würde angedeutet, dass wir, wenn wir treu sind und den guten Kampf kämpfen, unsere Freiheit in Christus erlangen werden. Und der neue Name auf diesem Stein zeigt, dass es ein völlig neues Leben sein wird. Ohne die Fehler und Verletzungen, die unser bisheriges Leben belasten. Wir werden ein neues Leben frei von Sünde in der Gegenwart Gottes bekommen. Und das ist doch ein Ziel, für das es sich lohnt, treu zu bleiben, oder? Lasst uns also von der Gemeinde in Pergamon lernen. Lasst uns lernen, an dem Ort, an dem wir uns befinden, hier in Göppingen, Zeugen für Jesus zu sein. Lasst uns lernen, ihm treu zu sein und für ihn einzustehen, ganz egal, welchen Angriffen wir auch ausgesetzt sein mögen. Lasst uns aber auch aus den Fehlern der Christen in Pergamon lernen. Lasst uns lernen, keine faulen Kompromisse zu schließen und Sünde nicht zu dulden. Jeder ganz persönlich in seinem Leben und wir alle, wichtig, in Liebe in der Gemeinde. Lasst uns lernen, einzig und alleine auf Gottes Wort zu vertrauen und uns danach zu richten. Denn wenn wir das lernen, dann können wir uns auf ein wunderbares, neues und ewiges Leben bei Gott im Himmel freuen. Auf ein Leben ohne die Fehler und Verletzungen, die uns momentan noch belasten. Wer Ohren hat, der höre. Amen.